Deutschlandfunk. Wirtschaft am Mittag.
Mit Dorothee Holz herzlich willkommen. Die EU-Länder machen also den Weg frei für Zölle auf chinesische E-Autos. Aus Deutschland kam dagegen ein Nein. Kanzler Olaf Scholz wollte die Zustimmung partout verhindern.
Natürlich müssen wir unsere Wirtschaft vor unfairen Handelspraktiken schützen. Unsere Reaktion als EU darf aber nicht dazu führen, dass wir uns selbst schädigen.
Gemeint ist die deutsche Autoindustrie, die von China sehr abhängig ist. Unter Wissenschaftlern gibt es überwiegend Zustimmung für die Zölle. Dazu gleich ein Gespräch mit dem Präsidenten des Kiel-Instituts für Weltwirtschaft, Moritz Schularik. Doch zunächst gehen wir an die Börse. In Frankfurt wurde auch am Feiertag gehandelt. Die Kurse gaben nach. Der sich zuspitzende Konflikt im Nahen Osten sorgt für große Nervosität. Der Ölpreis ist gestern um 5% gestiegen. Israel könnte als Reaktion auf den iranischen Angriff Ölanlagen im Iran angreifen. Droht ein Ölpreisschock? Samer Ibrahim ist im Börsensaal. Herr Ibrahim, wie ist die Stimmung und was macht der Ölpreis?
Naja, die Stimmung angespannt, würde ich mal so sagen. Aktueller Stand im DAX jetzt 19.052 Punkte, das sind 0,2% mehr, also nicht die Welt und nur so minimaler Ausgleich für das, was wir an Verlusten in den letzten Tagen gesehen haben. Der Ölpreis steigt nach wie vor. Die Nordsee-Sorte Brent jetzt knapp bei 79 US-Dollar je Barrel. Und das ist in der Tat ein größerer Schluck aus der Pulle. Aber wir wollen über diesen Ölpreisanstieg heute auch noch mal reden, denn hätte ja weitreichende Konsequenzen. Stefan Risse von Akatis ist zu mir gekommen. Ja, erste Frage vielleicht, was verunsichert den Markt in dieser aktuellen Gemengelage besonders?
Vor allem die Frage, ob Israel tatsächlich, und das bespricht man ja auch mit den Amerikanern, ob sie die Ölanlagen des Iran angreifen, denn dann könnte der Iran natürlich kein Öl mehr liefern.
Ja, wobei man sich immer ja vorgestellt hat, der Iran spielt auf dem Weltmarkt nicht so die größte Rolle. Er ist mit Sanktionen belegt, kann in dieser Form sowieso nicht Öl exportieren.
Ja, genauso wie Russland. Da kommt ja auch kein Tropfen Öl mehr aus Russland ins Ausland. Wir wissen ja alle, dass auch russisches Öl noch in Europa landet. Und der Iran verkauft ganz kräftig an China. Und generell hat man in den letzten Jahren auch so ein bisschen toleriert, dass da Öl rausgegangen ist, was laut Sanktionsregime eigentlich nicht hätte rausgehen dürfen. Das wird man dann vielleicht jetzt auch ändern in dem Zuge, aber China ist offen für die Lieferung und das kann der Westen auch nicht unterbinden.
Und in dem Moment, wo China auf dem Weltmarkt einkaufen müsste, weil der Iran nichts mehr liefern kann wegen kaputter Ölanlagen, ja, würde Öl dann eben deutlich teurer werden. Die OPEC kann es so nicht ausgleichen?
Doch, die können es auch ausgleichen. Man darf eins nicht vergessen, wenn wir über Ölpreisschock sprechen, wie in der Anmoderation. Die USA sind heute der größte Ölförderer der Welt. Das ist ja vor 20 Jahren noch anders gewesen. Da war die Abhängigkeit von der OPEC sehr groß. Wir haben jetzt die Situation, dass die Amerikaner viel fördern. Saudi-Arabien hatte ohnehin schon gesagt, sie wollen mehr fördern und geben diesen Zielpreis von $100 pro Barrel auf. Die können locker in die Lücke hineingehen. Und man darf eins nicht vergessen, der Ölhunger Chinas ist eben auch kleiner geworden, weil die Konjunktur in China eben derzeit nicht so gut läuft.
Trotzdem, die Theorie, die im Moment durch den Markt gereicht wird, ist $20 obendrauf. Das wäre eine ordentliche Ansage. Vorstellbar?
Ja, jetzt sind die Ölpreise ja die letzten Monate auch deutlich gefallen. Wir wären dann in einer Region, die wir gesehen haben vor einigen Monaten. Vorstellbar ist es. Man muss auch immer noch die Straße von Hormuz im Auge behalten. Auch die kann betroffen sein, was die Öllieferung betrifft. Stichwort die Houthi-Rebellen, die dort aktiv sind. Aber das wäre kein Beinbruch für die Weltwirtschaft. Aber die Inflationsraten kommen ja gerade runter. Vor allem wegen der zuletzt gesunkenen Energiepreise. Die würden dann wieder steigen. Und da gäbe es an der Front dann wieder mehr Ärger. Und das hätte möglicherweise wieder Auswirkungen auf die Zinsfantasie, die dann begrenzter wäre.
Also um das zusammenzufassen, es wäre kein Fullstop für die Weltwirtschaft, aber es käme uns ungelegen.
So kann man sagen, weil wir eben gerade in diesem Zinssenkungsprozess sind, in diesem Prozess, wo die Inflationsraten nach unten gehen. Da hilft jetzt sehr stark der sinkende Energiepreis. Wenn sich das umdreht, dann wäre das für die Börsen die größte Auswirkung.
Sagt Stefan Risse von Akatis. Herzlichen Dank für dieses Gespräch.
Ja, danke auch aus Köln. Und trotz der unsicheren Situation hat der Wissenschaftsverlag Springer Nature seinen geplanten Börsengang durchgezogen. Und das offenbar erfolgreich. Heidi Radwilas.
Der erste im freien Handel der Frankfurter Wertpapierbörse gebildete Marktpreis lag bei 24 Euro je Aktie und rangiert damit über dem Ausgabepreis von 22,50 Euro je Aktie. und oberhalb der Spanne, zu der die Aktien im Vorfeld angeboten worden waren. Den Ausgabepreis legen die betreuenden Banken fest. Er wird von der Nachfrage zur Zeichnungsfrist bestimmt. Springer Nature gilt als Dickschiff unter den Wissenschaftsverlagen, bringt pro Jahr ca. 13.000 Fachbücher auf den Markt und verlegt rund 3.000 Fachzeitschriften. Das Unternehmen mit Sitz in Berlin ist in über 40 Ländern präsent und hat 9.000 Mitarbeitende. Im vergangenen Jahr lag der Umsatz bei über 1,8 Milliarden Euro. Das bereinigte Betriebsergebnis betrug über 500 Millionen Euro. Der Markt für wissenschaftliche und technische Veröffentlichungen lag laut Schätzung des Datenanbieters Verified Market Reports im vergangenen Jahr bei rund 13 Milliarden Dollar.
Und wir kommen wieder zurück zu Samir Ibrahim auf dem Börsenparkett. Sie beobachten das auch, den Börsengang von Springer Nature. Der erste Kurs lag also über dem Ausgabepreis. Das wird ja meistens als gutes Zeichen gewertet. Wie sieht es aktuell aus?
Ja, steigt weiter auf 24,26. Also von daher hat man hier noch einmal nachlegen können. Ist auch ein begehrtes Papier, muss man mal so sagen. Immerhin der zweitgrößte Börsengang mit einer Gesamtbewertung von 4,5 Milliarden Euro.
Wir kommen noch darauf zu sprechen im Laufe dieser Sendung, aber die EU-Länder haben sich für Zölle auf chinesische E-Autos ausgesprochen. BMW, Mercedes und VW, also alle großen deutschen Hersteller, die haben im Vorfeld mächtig Druck ausgeübt, um die Zölle zu verhindern. Wie reagieren jetzt Autoaktien auf die Brüsseler Entscheidung?
Also auf diese Entscheidung gar nicht, muss man mal so sagen. Es ist keine Überraschung, wie da entschieden worden ist. Die großen Autohersteller BMW, VW, Mercedes zwischen 1 und 2% im Plus. Aber die Aussagen von den Unternehmen, die sind noch einmal klar. Von fatales Signal geht es da bis, das wäre ein Fehler. Und auch der VDA, der Branchenverband, haut nochmal in die Kerbe und sagt, wir müssen weiter verhandeln.
Herr Ibrahim, die Flugzeugbranche ist auch im Blick. Es gibt nämlich massive Störungen im gesamten deutschen Luftraum,
die inzwischen behoben sind. Das war jetzt gerade kurzfristig noch die gute Nachricht. Es gibt noch ein paar Nachwirkungen. Aber es ist die nächste große Schwierigkeit, mit der die Flughafengesellschaft Fraport zu tun hatte. Da gab es vor einiger Zeit schon etwas Probleme. Die Aktien von Lufthansa und Fraport aber inzwischen wieder stabil im Plus.
Schauen wir zum Schluss noch auf den Euro, den Goldpreis und den Kurs der Staatsanleihen.
Ja, der Euro bei einem Dollar 10,31 stabil, die Umlaufrendite bei 2,14% und der Goldpreis nach wie vor auf hohem Niveau mit 2659 US-Dollar je Feinunze.
Danke an Samir Ibrahim in Frankfurt und wir kommen jetzt zu den Autozöllen auf chinesische E-Autos, heftig umkämpft bzw. bekämpft und zwar von deutscher Seite. Der Bundeskanzler hat im Vorfeld alle Register gezogen, hat aber verloren. Die meisten EU-Länder haben für die Autozölle gestimmt. Unser Korrespondent Peter Kapern aus Brüssel.
10 Staaten dafür, 5 dagegen und 12 Enthaltungen. So sehen die nüchternen Zahlen nach einem monatelangen Machtkampf um die Einführung von Strafzöllen auf chinesische E-Autos aus. Damit ist klar, die EU-Kommission hat freie Bahn, die von ihr vorgeschlagenen Ausgleichszölle nun auch endgültig zu verhängen. Die Zollsätze bewegen sich zwischen rund 7% und 35% für die unterschiedlichen Hersteller. Sie werden auf den allgemeinen Importzoll der EU von 10% aufgeschlagen. Wie hoch der konkrete Zollsatz für die einzelnen E-Auto-Produzenten ausfällt, das hängt zum einen vom Umfang der Subventionen ab, die das jeweilige Unternehmen vom chinesischen Staat erhalten hat, und vom Maß seiner Kooperation mit der EU-Kommission bei der Untersuchung dieser Subventionen. Die EU-Kommission folgt, anders als etwa die USA, mit ihrem 100%igen Aufschlag bei der Verhängung der Strafzölle den Regeln der Welthandelsorganisation WTO. Die legen auch fest, dass die EU-Kommission nun bis Ende Oktober Zeit hat, die Zollentscheidung förmlich zu verkünden. Damit bleibt also noch ein knapper Monat, um doch noch ein Verhandlungsergebnis mit der chinesischen Seite zu erzielen.
Und zu den 5 Neinsagern gehörten außer Deutschland nur noch Ungarn, Malta, Slowenien und die Slowakei. Sie fürchten Gegenmaßnahmen aus China und damit Nachteile für die Autoindustrie. Autokonzerne und der Verband der Automobilindustrie, die hatten massiv Druck im Vorfeld auf den Kanzler ausgeübt. Vor der Sendung hatte ich Gelegenheit, mit Professor Moritz Schularik zu sprechen, Präsident des Kiel-Instituts für Weltwirtschaft, dass sich der Kanzler vor die deutsche Autoindustrie stellt. Ist doch verständlich, oder?
Ich denke, die Position der deutschen Autoindustrie ist da kurzsichtig. Ich denke, es geht darum, und das ist auch das Ziel der Kommission, in nennenswerten großem Umfang auch Produktion von Elektroautos in Europa zu erhalten. Dass man dort jetzt über das Mittel der Ausgleichszölle chinesische staatliche Subventionen und damit Wettbewerbsverzerrungen auszugleichen versucht, ist grundsätzlich richtig.
Was ist nochmal grundsätzlich richtig daran, vor dem Hintergrund, dass das ja auch möglicherweise offenen Märkten widersprechen könnte? Zölle sind ja auch eine protektionistische Maßnahme.
Man muss sehen, dass in dieser Zukunftstechnologie, zumindest hat man gute Gründe davon auszugehen, dass es so ist, bei den Elektroautos und der Batterietechnologie der chinesische Staat in den letzten Jahren in erheblichem Umfang, etwa mit mehreren 100 Milliarden Euro pro Jahr, Industrien unterstützt hat. Das verzerrt den Wettbewerb und das gibt einen Wettbewerbsnachteil für europäische Produzenten. Und das, was jetzt die Kommission gemacht hat, ist regelkonform. Es entspricht auch den Regeln der Welthandels Organisation, dass man sagt, diese wettbewerbsverzerrenden Subventionen, die in China gezahlt werden, die gleichen wir aus durch Zölle. Dadurch haben dann europäische Produzenten, auch deutsche Automobilbauer, gleiche Startbedingungen auf dem europäischen Markt.
Das sieht die deutsche Autoindustrie explizit anders. Die malt nämlich den Teufel an die Wand und sagt, ja, jetzt drohen Handelskriege oder jetzt könnte es schlimme Gegenmaßnahmen geben, die die deutsche Industrie, die deutschen Autobauer erst recht schädigen. Wie stehen Sie zu diesem Argument?
Ich wäre da skeptisch. Ich wäre überhaupt skeptisch, was die Weitsicht der deutschen Automobilindustrie angeht. Da haben wir in den letzten Jahren schon erfahren müssen, dass das mit dem strategischen Denken nicht immer so ganz gut funktioniert. Natürlich wollen wir eine regelbasierte offene Weltwirtschaft, aber wir haben zwei große Spieler, nämlich die USA und China, die zunehmend nicht mehr nach den Regeln spielen, die wir vereinbart hatten. Und dann muss man als Europa, um in dieser Weltwirtschaft zu bestehen, auch entsprechend reagieren. Das hat jetzt die Kommission gemacht mit den Ausgleichszöllen. Das sind keine Strafzölle, sondern das sind Ausgleichszölle. Das ist letztlich im Interesse der Automobilproduktion in Europa und auch in Deutschland, dass dort ein Wettbewerbsumfeld existiert, das für alle Unternehmen gleich ist und nicht die einen Startvorteil haben, den die anderen nicht haben.
Schauen wir mal auf die Position der EU. Die Zölle sollen erst ab dem 4. November in Kraft treten. Bis dahin und darüber hinaus will man weiter verhandeln. Wird China klein beigeben? Hat die EU sozusagen eine Position der Stärke?
Die EU ist dann in einer Position der Stärke, wenn genau das nicht passiert, was jetzt aus Deutschland passiert, dass man versucht, die Position der Kommission aufzuweichen. Wir haben dann eine Chance, wir haben dann Einfluss in der Welt, wenn wir als Europäer zusammenstehen und wenn wir uns nicht auseinander dividieren lassen. Denn die Amerikaner haben letztlich für chinesische Elektroautos ihren Markt komplett geschlossen. Das heißt, Europa ist der letzte große, kaufkraftstarke Markt, der für die chinesischen Exporte zur Verfügung steht. Und dementsprechend gut ist unsere Verhandlungsposition.
Unfairer Wettbewerb, das kann man ja auf viele Bereiche übertragen. Sie haben ja schon von den Subventionen gesprochen. Die sind ja tatsächlich gigantisch, die chinesischen Subventionen. Die gelten ja auch für Solaranlagen, Batterien, Maschinen etc. Wie geht man damit um? Zölle auf alles made in China, Ausgleichszölle?
Nein, eben nicht. Wir müssen gut gucken, ob das Industrien sind, ob das Produkte sind, bei denen wir glauben, dass es Zukunft hat und dass wir auch als Europäer einen Fuß auf dem Boden haben wollen und einen Fuß in der Tür haben wollen und an den künftigen Innovationen, die da zu erwarten sind, teilhaben. Es gibt andere Produkte, wie etwa die Solaranlagen, die Solarpanels, die mehr oder weniger technisch ausgereift sind. Da sollten wir chinesische Subventionen dankend entgegennehmen und sagen, danke, lieber chinesischer Steuerzahler, dass ihr uns diese Dinge billiger gibt, als wir sie sonst haben können.
Das wird die Solarindustrie wahrscheinlich nicht so unterschreiben. Das ist die Sicht eines oder auch vieler Ökonomen. Der Zollstreit, der könnte sich aber möglicherweise weiter verschärfen. Einfach nochmal, wenn wir den Blick weiten auf die USA, haben wir schon angesprochen, mit einem Wahlsieger Trump, der will, dass deutsche Autobauer amerikanisch werden. Der stellt für Mexiko 100%, für China 200% Zoll in Aussicht. Das könnte noch Wahlkampfgetöse sein. Aber was würde das für die deutsche, die europäische Exportindustrie bedeuten?
Grundsätzlich ist das natürlich legt er die Axt an den freien Welthandel. Das wäre ein Zollniveau und Hindernisse damit für den Handel, die wir in Jahrzehnten nicht gesehen haben. Also das wäre in der Tat ein schwerer Schnitt auch für die Weltwirtschaft und für unser Wachstum. Was jetzt relative Gewinner und Verlierer dieser möglichen Politik von Trump angeht, muss man gucken. Wenn etwa die Zölle auf chinesische Importe deutlich höher sind, was angekündigt war, doppelt so hoch oder sogar noch mehr wie die Zölle auf europäische und deutsche Güter, dann wäre Deutschland und wäre Europa ein relativer Gewinner in den Märkten, in denen wir mit China konkurrieren. Das heißt, man muss genauer gucken, aber insgesamt geht es uns dadurch natürlich am Ende allen schlechter.
Der Freihandel ist ja auch in Europa nicht mehr ganz so ein Zauberwort, sage ich jetzt mal. Es sind keine neuen Abkommen in Sicht, siehe Mercosur, da bremst vor allem Frankreich. Olaf Scholz macht sich ja weiter sehr stark dafür, steht aber auf verlorenem Posten.
Ich glaube, die entscheidende Frage ist, wie wir in einer Weltwirtschaft jetzt weitermachen, in einer offenen Weltwirtschaft, die von zwei großen ökonomischen Supermächten, den USA und China, ja auch stark beeinflusst wird, die eben sich an diese Regeln immer weniger gebunden fühlen. Die Amerikaner, weil sie ganz offen sozusagen dieses regelbasierte System in Frage stellen und ihre eigene Politik machen wollen, und die Chinesen, weil sie mit ihrer Wirtschaftspolitik zu Hause de facto über Umwege auch dieses System oder den Geist dieses Systems verletzen. Da wird sich Europa warm anziehen müssen. Wir werden andere Methoden und andere Strategien fahren müssen. Wir müssen europäische handelspolitische Strategien für diese neue Weltwirtschaft entwickeln. Und dazu gehört eben auch ganz besonders, dass wir unsere Marktmacht nutzen. Wir sind der größte Binnenmarkt der Welt und diese Marktmacht einsetzen, um Offenheit, soweit es geht, in der Weltwirtschaft zu erhalten. Insofern auch hier wie bei den Elektroautos der Versuch zu sagen, natürlich könnt ihr kommen, aber unter den Bedingungen, die es auch unseren Produzenten erlauben, da fair zu produzieren und mitzuhalten.
Was wäre der größte Fehler, den die EU machen könnte? In welche Falle sollte sie nicht tappen?
Ich denke, der größte Fehler, den die EU, die Kommission machen könnte in dieser Situation, ist in der berechtigten Sorge über die Subventionen in China, die Wettbewerbsverzerrung, die sich da ergeben, den Freihandel und die Offenheit gegenüber dem Rest der Welt, also jetzt China mal ausgenommen, aufzugeben. Ich würde mir zum Beispiel sehr wünschen, dass wir zwar diese Ausgleichszölle auch auf chinesische Autoimporte jetzt einführen. Die chinesische Reaktion bisher war ja auch sehr verhalten. Müssen wir mal gucken, was da überhaupt kommt. Aber gleichzeitig zum Beispiel die Zölle auf Elektroautoimporte aus Japan und Korea und anderen Ländern stark senken. Einfach um das Signal zu geben, es geht uns hier nicht um Protektionismus. Wir sind weiterhin, ich sag mal, die Champions von Offenheit. Aber wir brauchen schon auch verlässliche Regeln, nach denen alle spielen.
Professor Moritz Scholarek vom Kiel-Institut für Weltwirtschaft. Und wie immer am Freitag das Firmenporträt, das heute in die Bergidylle der oberösterreichischen Gemeinde Mölln führt. Dort ist eine der ältesten Schmieden der Welt angesiedelt, die zugleich zu den berühmtesten gehört. Denn zu den Kunden der Brüder Schmidberger gehört auch die Wachtruppe aus Schweizer Soldaten, die für den Schutz des Papstes zuständig ist. Jan Tölzmann hat die Schmiede besucht.
In den oberösterreichischen Voralpen am Rande des Nationalparks Kalkalpen. Umringt von Bergen rauscht die krumme Steierling vorbei an saftig grünen Wiesen und dichten Wäldern Richtung Mölln. Hier steht eine der ältesten Schmieden der Welt. Der kleine Schmiedehof existiert seit 1350. Eine kleine kurvige Gemeindestraße teilt den Hof in einen älteren und neueren Teil. Neumodisch ist hier trotzdem nichts. Im Gegenteil. Seit über 200 Jahren ist die Schmiede im Besitz der Familie Schmidberger. Doch deren Schmiedetradition reicht noch wesentlich weiter zurück. Als OG leiten die Brüder Johann und Georg Schmidberger den Familienbetrieb. Ihr Schmiedespezialgebiet ist das Mittelalter, also Rüstungen, Helme, Schwerter, Messer und Co. Johann Schmidberger öffnet die dicke Eichentür zur alten Schmiede. Sofort springt der riesige alte Schmiedeofen, der Amboss und die knarrenden Holzdielen ins Auge. Hier verrät der Schmied, wie die Schmiede vom Vorbesitzer in den Familienbesitz übergegangen ist.
Das war damals so, der hat keine Nachfolger gehabt und keine Verwandten. Und früher war das so, wenn das so ein Fall war, hat automatisch den Besitz die Gemeinde gekriegt. Dann geht das an die Gemeinde und dann ist das eben wieder versteigert worden. Und da hat eben unser Großvater das eingesteigert sozusagen.
Der Weg zum neueren Teil der Schmiede führt durch eine dicke, knarrende Eisentür. In der Schmiede läuft Musik, es wird gebohrt. In einem großen Ofen liegen lange, rötlich-gelb glühende Eisenstangen. Es ist warm und riecht nach Metall. Mit jedem Schritt durch die Schmiede geht es weiter zurück in eine vergangene Zeit. Überall stehen, hängen und liegen Schwerter, Messer, Beile, Rüstungen und Helme. Ein Helm sticht besonders hervor. Ihn ziert an seinen beiden Seiten das Bild einer Eiche. Sie gehört zum Wappen von Papst Julius II. Aus der Familie della Rovere. Der Helm ist Eigentum der Schweizer Garde, deren Helme und Harnische heute in Molln geschmiedet werden. Kein geringerer als Papst Benedikt XVI. Trägt daran indirekt eine Mitschuld. Johann Schmidberger erzählt.
Papst Benedikt war 2006 in Mariazell auf Wallfahrtsbesuch und die Landesregierung von der Steiermark hat sich überlegt, was könnten wir ihm schenken. Und da sind sie auf die Idee gekommen, dass die Grazer, die Restaurateure, die Originalharnische restaurieren. Dann haben die Grazer gesagt, die Spezialisten, wisst ihr was, wir restaurieren es euch schon, aber lasst euch bitte neue machen. Und die haben uns dann empfohlen.
Vor allem, weil nach deren Ansicht 400 Jahre alte Rüstungen eher ins Museum gehören als auf Brust und Kopf junger Gardisten. In einem einzigen Helm stecken über 100 Arbeitsstunden, Kosten rund 5.000 Euro pro Stück. Die Anfertigung der Harnische ist nicht minder aufwendig. Die Stiftung der päpstlichen Schweizer Garde finanziert die neuen Harnische und Helme. Anfangs sehen die Helme eher alt als neu aus. Johann Schmidberger steht mit einem kleinen Hammer am Amboss und demonstriert, wie durch Schlichten aus verbeult glatt wird.
Das ist jetzt zum Beispiel die ganzen Hammerschläge. Wir verändern jetzt geschlichtet. Im Endeffekt sind es jetzt tausende Schläge. Weil du musst den ganzen Bereich überall machen. Durch das musst du das gerade schlichten. Das heißt, dass ich nachher so wenig wie möglich an Material abtragen muss und wegschleifen muss. Verformen tut man im Warmen, also die Grundform. Und dann eben schlichten und auf Maß bringen, dann mal im kalten Zustand.
Unabhängig vom Schmiedeobjekt erfordert jeder Einzelvorgang höchste Konzentration. Vor allem beim aufwendigen Verzieren der Helme, Harnische, Schwerter und Messer mit Mustern, Inschriften und Zeichnungen. Ein wahrer Schmied muss Künstler sein.
Es wird mit einem speziellen säurebeständigen Lack abgedeckt. Dann wird das ganze Muster wie mit einer Reisennadel wird das reingeritzt, das heißt blank geritzt, das ganze Muster, wie wenn man ein Bild zeichnen würde. Dann kommt es in ein Säurebad. Und alles, was blank geritzt ist, frisst die Säure rein. Das ist eigentlich auch eine Technik, die es schon seit 500 Jahren länger gibt.
Bedeutet aber auch, Rechtschreibfehler sind unverzeihlich und würde die Arbeit von 100 Stunden oder mehr vernichten. Und auch eine ruhige Hand gehört dazu, denn jeder Wackler rächt sich. Die Schmiede ist ein Ausbildungsbetrieb. Momentan absolviert der 18-jährige Sohn von Bruder Georg sein letztes Ausbildungsjahr. Ob er den Betrieb später einmal übernimmt, steht noch in den Sternen. Während sein Onkel Johann sich auf das Schmieden von Rüstungen und Helmen spezialisiert hat, ist die Schmiedespezialität seines Vaters eine ganz andere. Er schmiedet höchst komplizierte Schlösser, die aussehen wie kleine Uhrwerke, mittelalterliche Safes. Große Truhen kosten ab 10.000 Euro aufwärts.
Du brauchst aber ein gewisses System, weil sonst funktioniert das Ganze nicht. Oder gewisse Vorlagen, sage ich jetzt einmal. Weil es muss zum Beispiel, das Schloss ist eigentlich ein Renaissance-Schloss und das muss alles für die Federn, für die Führungen, für die Rosetten, für die Abdeckungen, das muss alles in die Zeit passen.
Über zu wenig Aufträge können sich die Brüder nicht beklagen. Zu ihren Kunden zählen neben der Schweizer Garde mitunter Opern- und Theaterhäuser, Jagdverbände oder Großindustrielle. Zu den berühmtesten Harnischträgern gehören Klaus-Maria Brandauer und Placido Domingo. Übrigens soll auch das berühmte Schwert aus dem Film Braveheart aus ihrer Schmiede stammen. Nachzuweisen sei das aber nicht, sagt Johann Schmidberger.
Zum Schluss schauen wir in die Zeitungskommentare. Der Gesetzentwurf von Finanzminister Lindner zur Reform der privaten Altersvorsorge ist Thema in der Süddeutschen Zeitung.
Damit die Vorsorge für große Teile der Bevölkerung attraktiv ist, muss sie zwei Kriterien erfüllen. Sie muss einfach sein und kostengünstig. Sonst scheitert sie wie die Riester-Rente. Lindners Entwurf macht die geförderte private Vorsorge allerdings nicht einfacher, sondern komplizierter. Und der Minister fasst das Problem der hohen Kosten nicht an, die heute ein wesentlicher Grund für die niedrigen Renditen bei Riester und anderen Altersvorsorgeangeboten sind. So wird die private Vorsorge nicht attraktiver, obwohl das dringend nötig wäre. Die Frankfurter Rundschau kommentiert den Vorschlag von Arbeitsminister Heil, Bürgergeldbeziehern eine Prämie von 1.000 Euro zu zahlen, wenn sie ein Jahr im Job durchhalten. Sicher ist, das ist eine respektable Leistung für Menschen, die lange aus dem Arbeitsleben raus waren. Für den Staat ist die Summe angesichts der Kosten der Langzeitarbeitslosigkeit verschmerzbar. Aus Sicht all jener aber, die für ein geringes Gehalt täglich zur Arbeit gehen, müssen die 1.000 Euro wie Hohn wirken. Deshalb ist es ein Versuch mit hohem Verhetzungspotenzial Von politischem Instinkt zeugt das nicht.
Bleibt mir noch, mich von Ihnen zu verabschieden. Am Mikrofon war Dorothee Heutz und ich wünsche Ihnen einen schönen Tag.